SRF 1. Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Für Zürich wäre das gar nicht gut. Der Kantonsrat will keine schweizerische Abstimmung über den Fluglärmvertrag mit Deutschland. Tödlicher Schulausflug. Ein Riverrafting-Unfall von einer Sechsschülerin aus Regensdorf wird ein Fall fürs Bundesgericht. Technologie aus Neuhausen für den öffentlichen Verkehr von Frankfurt. Die Firma Trappis hat einen Grossauftrag aus Deutschland bekommen. Und mit 94 nochmal etwas Neues anfangen. Der Jacques Kuhn, der vor 60 Jahren den Dampfkochtopf erfunden hat, stellt heute seinen ersten Krimi vor. Das Wettermann, Regen am Morgen, Sonne am Nachmittag, Temperaturen um 14 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Küenzi. Der neue Fluglärmvertrag mit Deutschland bringt im Kanton Zürich mehr Lärm. Das war heute im Kantonsrat unbestritten. Darum soll der Vertrag durch ein sogenanntes Kantonsreferendum in der ganzen Schweiz an die Urne kommen, hat der Lorenz Habicher von der SVP verlangt.
Wir müssen doch für unsere Sache einstehen und wir dürfen nicht darauf verzichten, diesen Vertrag in seiner ganzen Größe zu würdigen, und er ist schlecht für den Kanton Zürich, er bringt mehr nach als Vorteile.
Die Grünen und eine Minderheit von der SP haben den Vorschlag von der SVP unterstützt. Das hat aber nicht gelangt. Mit 98 zu 71 Stimmen hat sich der Kantonsrat gegen den Antrag ausgesprochen. Der neue Staatsvertrag kommt darum höchstwahrscheinlich nicht vors Volk. Das ist ganz im Sinn vom Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor Ernst Stocker. Warum auch er nicht von so einer Volksabstimmung will wissen, die Nicole Freudiger hat mit ihm geredet.
Der Fluglärmvertrag mit Deutschland bringt dem Kanton Zürich mehr Lärm, das ist klar. Trotzdem sind Sie dagegen, dass der Kanton Zürich das Referendum ergreift. Ernst Stocker, warum?
Die Zürcher Regierung hat gegenüber dem Bundesparlament nach langem Hin und Her und Ringen mit sich selber beantragt, man soll dem Fluglärmvertrag zustimmen. Das hat das Bundesparlament jetzt gemacht und es ist eigentlich nichts als recht, wenn man die Haltung nicht gerade wieder wechselt, weil eine Volksabstimmung, wie sie die PI fordert, die bringt uns aus Zürcher Sicht gar nichts.
Das sind Überlegungen strategisch, aber faktisch gibt es auch Punkte, wo Sie sagen, ganz konkret, warum das nichts bringt, das Referendum.
Also ich bin der festen Meinung, dass die übrige Schweiz, die will einfach einen funktionierenden Flughafen und wo durchgeflogen wird und wer belärmt wird, das interessiert niemand. Das wäre ja, wenn der Flughafen im Kanton Bern oder im Kanton Freiburg würde stehen, würde das uns Zürcher auch nicht interessieren, wie die Bevölkerung belärmt wird. Und darum haben wir gar kein Interesse an einer nationalen Abstimmung.
Sie haben auch geschrieben in der Antwort auf die parlamentarische Initiative, dass es auch die Stellung des Kantons Zürich in den ganzen Flughafenfragen in der Schweiz würde schwächen. Warum das?
Ja, schauen Sie, ich meine, wir haben eine spezielle Situation. Bei allen lärmrelevanten Geschäften hat der Regierungsrat, der Kantonsrat oder das Zürcher Volk Einfluss auf Sachen am Flughafen. Und wenn man das ändert, und da gibt es eine starke Kraft, das sind Fluggesellschaften, die Luftfahrtlobby, es gibt auch in Bern starke Kreise, die sagen, das ist ein Landesflughafen, das ist Bundessache. Der Vertrag ist ja übrigens von Bundesbern beschlossen worden, oder? Das muss noch gestärkt werden und die Zürcherinnen und Zürcher müssen da nicht immer reinfunken und sagen, was man darf und was man nicht darf. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir unsere Position da nicht schwächen gegenüber dem Bund, oder? Und so, jetzt auf einmal fordern wir eine Abstimmung von der gesamten Schweiz in dieser Situation, wo gar nichts zu gewinnen ist. Darum denke ich, das ist ein ganz falscher Ansatz.
Jetzt hat der Kantonsrat die parlamentarische Initiative für das Kantonsreferendum abgelehnt. National- und Ständerat haben ja gesagt zu diesem Vertrag. Sieht gut aus von Schweizer Seite. Deutschland ist immer noch auf Eis gelegt, aber dort sind jetzt dann Wahlen und nach den Wahlen dürfte es auch dort wieder vorwärts gehen mit dem Vertrag. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte?
Also wir warten einfach. Wir müssen einfach warten. Der Chef von Basel, der Herr Müller, ist da in Kontakt mit Deutschland. Eigentlich ist nochmal bestätigt worden vor etwa einem Monat in einer kleinen Anfrage im nationalen Parlament in Berlin, dass wir an dem Staatsvertrag festhalten. Wir sind einfach nicht bereit, nochmal nur ein Jota anzugeben. Aber wir sind jetzt eigentlich in der besseren Position, weil wir haben zugestimmt und die Deutschen müssten jetzt eigentlich zustimmen. Aber man wird es jetzt schauen, weil Baden-Württemberg, das habe ich auch Ihnen gesagt, wehrt sich nach wie vor mit Händen und Füßen gegen den Vertrag.
Besser den Staatsvertrag als gar keinen. Der Zürcher Volkswirtschaftsdirektor, der Ernst Stocker, war das. Aus einer fröhlichen Abschlussreise von einer dritten Sek-Klasse aus Regensdorf ist ein Drama geworden. Eine 15-jährige Schülerin ist beim Riverraften aus einem Boot gefallen und kurz darauf gestorben. Passiert ist das Unglück vor 6 Jahren. Juristisch ist der Fall aber immer noch nicht erledigt. Die Eltern wollen den Schadenersatzklage nämlich ans Bundesgericht weiterziehen, nachdem sie beim Zürcher Obergericht gescheitert sind. Michael Ganz.
Mit 3 Schlauchbooten ist die Schulklasse aus Regensdorf im Juli 2007 Zahne abgefahren. In einer Wildwasserpassage sind 2 von den Booten gegen einen Felsen getatscht. Die Jugendlichen sind ins Wasser gefallen. Ein Mädchen ist mit seiner Schwimmweste gehangen geblieben und 3 Tage später im Spital gestorben. Es hat eine Strafuntersuchung gegen den Lehrer gegeben, aber die hat man vor 1,5 Jahren eingestellt. Die Familie des Opfers hat dann auf dem zivilrechtlichen Weg gegen die Schule prozessiert und 180'000 Franken Schadenersatz gefordert. Aber das Zürcher Obergericht hat jetzt entschieden, es gibt kein Geld. Die Schule hat nichts falsch gemacht. Die Schulpflegepräsidentin Marlies Farni ist erleichtert.
Ich bin natürlich froh um das Urteil und es bestätigt mir, dass wir nicht fahrlässig gehandelt haben und dass wir alle unsere Massnahmen im Vorfeld richtig getroffen haben, also Elterninformation, Unterschrift von den Eltern und so weiter.
Die Eltern vom verstorbenen Mädchen lassen das aber nicht gelten. Sie ziehen das Urteil jetzt ans Bundesgericht weiter. Ihren Anwalt David Hussmann.
Es geht einerseits natürlich um die Familie von dem verstorbenen Mädchen und zum anderen geht es aber um eine Grundsatzfrage, was darf man auf Schulreisen machen, wie viele Risiken darf man eingehen und wie viele nicht.
Seiner Meinung nach ist River Rafting nämlich ein Risikosport und gehört auf Schulreisen verboten.
Wenn man geht River Raften auf einem Flussabschnitt mit Wildwasserstufe 3 bis 4, dann ist das einfach nicht adäquat für eine Schulreise. Das können die Eltern, wenn sie privat machen mit dem Kind, aber das ist ja kein schulischer Auftrag, so etwas durchzuführen. Darum meinte ich, gehört das geklärt.
Die Schulpflege Regensdorf, die hat schon lange Konsequenzen aus dem Unfall gezogen. Die Marlies Farni.
Wir haben sofort reagiert, Riverrafting haben wir sofort verboten, Bungee-Jumping und Canyoning, das ist sowieso bei uns nie angeboten worden, das haben unsere Lehrpersonen gar nicht dürfen mit den Schülerinnen und Schülern durchführen.
Das Verbot ist aber die Ausnahme. Generell gibt es so ein Verbot im Kanton Zürich nämlich nicht. Was es gibt, sind Empfehlungen und Richtlinien für Schulreisen. Und dort drin, erklärt Martin Wendelspiess, Chef vom Kantonalzürcher Volksschulamt, dort drin sei nicht von gefährlicheren oder weniger gefährlichen Aktivitäten dreht.
Weil man nicht kann, jeden Einzelfall in so einer Empfehlung oder Richtlinie regeln. Was jetzt einfach drin steht, ist, dass Lehrerinnen und Lehrer nie so Sachen selber machen sollen, dass alle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind. Und darunter fällt insbesondere, dass sie fachkundige Aufsicht haben.
Und gerade das hat man beim River Rafting sowieso. Dort fährt auf jedem Boot ein professioneller Bootsführer mit. Gegen den Bootsführer vom Unfallboot auf der Saane läuft darum auch noch ein Strafprozess. Trotzdem, der Zivilprozess gegen die Schule und den Lehrer, wo die Familie jetzt ans Bundesgericht weiterzieht, der Prozess könnte für die Zürcher Schulen schon noch etwas ändern.
Wenn tatsächlich das Bundesgericht zum Schluss käme, so Sportarten sind generell zu gefährlich, dann wäre die logische Konsequenz, dass man den Schulen sagen müsste, machen es gar nicht mehr, dann wäre es absolut tabu.
Riverrafting wert, Schulreisen ja oder nein, schlussendlich hängt es also vom Bundesgericht ab. Bis das Urteil kommt, dürfte es aber sicher noch mal ein Jahr gehen. Den Namen von dieser Firma kennen nur wenige. Trapez. Das internationale Unternehmen hat aber in Neuhausen seinen europäischen Hauptsitz und bietet unter anderem Betriebsleitsystem für Bus und Züge an. Der Zürcher Verkehrsverbund fährt mit so einem System aus Neuhausen. Jetzt hat Trapez einen weiteren Grossauftrag an Land gezogen. Die öffentlichen Verkehrsbetriebe von Frankfurt am Main haben für mehrere Millionen Franken so ein System bestellt. Roger Steinemann.
Der Auftrag aus Frankfurt ist einer im unteren zweistelligen Millionenbereich, wie es bei Trapez auf Anfrage geheißen hat. U-Bahnen, Tram und Bus, total über 500 Fahrzeuge, müssen in Frankfurt mit einem neuen Bordsystem ausgerüstet werden. Die Leitstelle soll ganz genau sehen, wo welches Fahrzeug steckt und kann, zum Beispiel im Pannenfall, besser disponieren und Fahrgäste informieren. Dass der Zuschlag an Trapez gegangen ist zwar nicht außergewöhnlich. weil die Firma genau auf das spezialisiert ist. Sie hat vorher schon andere Städte und Regionen mit ähnlichen Systemen ausgerüstet. Trotzdem ist man besonders stolz, dass man den Auftrag bekommen hat, wie der Trapeze-Sprecher Matthias Stahil sagt.
Das Projekt in Frankfurt, das haben wir gegenüber auch starken Mitbewerbern für uns können entscheiden. Das wird über 3 Jahre von uns her, von Neuhausen her, begleitet mit einem ganzen Projektteam.
Es stärke Trapeze im deutschsprachigen Markt und eben auch Neuhausen profitiere. Das sind gute Nachrichten, nachdem Trapeze gerade am Rheinfall in der Vergangenheit nicht nur für positive Schlagzeilen gesorgt hat. Vor 3 Jahren hat die Firma massiv Stellen abgebaut. Von 350 Arbeitsplätzen sind in Neuhausen 100 verloren gegangen. Für das neue Betriebsleitsystem zu Frankfurt wird jetzt hier in Neuhausen die Software entwickelt und parat gemacht.
Dass so ein Auftrag natürlich den Arbeitsplatz und überhaupt den Standort von Trapeze in Neuhausen stärkt, liegt auf der Hand und hilft uns natürlich auch, unsere Arbeitsplätze hier im Raum Schaffhausen-Neuhausen zu sichern.
Ob es vielleicht sogar zu einer Aufstockung vom Personal kommt, dank dem Grossauftrag aus Frankfurt, hat der Trapeze-Sprecher aber noch nicht können abschätzen.
Der Uetliberg wird Giuseppe Frei geht vor Bundesgericht. Er wehrt sich dagegen, dass er die grosse Glasterrasse vom Restaurant Uto Kulm wieder muss abreissen. Das Zürcher Verwaltungsgericht hat das im August so entschieden. Der Giuseppe Frei findet das aber unverhältnismäßig. Wahrscheinlich gilt nämlich bald ein neuer Gestaltungsplan für das Gebiet und laut dem wäre die Terrasse zulässig. Der Giuseppe Frei ist mit der Justiz schon seit über 10 Jahren am Kämpfen. Er hat nämlich verschiedene Ausbauten auf dem Uetliberg gemacht, ohne dass er einmal eine Baubewilligung eingereicht hat. Er hat miserabel angefangen und schlecht aufgehört. Zwischendurch war er aber tipptopp, der Badisommer 2013. In den 24 öffentlichen Badis in der Stadt Zürich hat es bis zum Saisonschluss gestern mehr als 1,6 Millionen Eintritte gegeben, sagt Patrick Müller, der für die Badis zuständig ist.
Also im Frühling ist mir wahnsinnig zurückgefallen. Da hat man teilweise im Vorjahresvergleich auf 20% von den Eintritten vom Vorjahr verbuchen können. Bis am Schluss hat man 115% vom Vorjahr können erreichen, also sprich 15% mehr Besucher als im letzten Jahr.
Der Sommer 2013 ist damit der zweitbeste Body-Sommer überhaupt in der Stadt Zürich. Nur im Hitzesommer 2003 hat es mit fast 1,7 Millionen Eintritt noch ein besseres Resultat gegeben. Auch die Winterthur ist es in dem Sommer gut gelaufen. In den 5 städtischen Bodies hat es 250'000 Gäste gegeben. Das sind 5% mehr als im letzten Jahr. Zürich präsentiert sich der Welt. 2015 findet in Mailand die nächste Weltausstellung statt. Zusammen mit Genf und Basel hat Zürich einen Städteauftritt im Schweizer Pavillon. Die ganze Expo steht unter dem Motto «Den Planeten ernähren, Energie fürs Leben». Was können da die 3 Städte, was kann da speziell Zürich zu dem Thema beitragen? Die Frage habe ich der Stadtpräsidentin Corinne Mauch gestellt.
Von der Stadt her ist natürlich eine spezielle Situation. Wir haben natürlich nicht Landwirtschaftsanbaugebiete bei uns, die grossen, aber wir haben jetzt gerade in Zürich mit der ETH und mit der Fachhochschule haben wir Spitzenforschung im Bereich Ernährungswissenschaften, Ernährungstechnologie und die leisten ja einen wichtigen Beitrag zu diesen Fragen eben von der Zukunft der Welternährung.
Jetzt ist eben die Schweiz vertreten als Land an dieser Expo, auch mit dem Thema. Warum braucht es nicht zusätzlich noch den Städteanlass?
Unser Anliegen ist, nachdem wir im Jahr 2010 auch einen gemeinsamen Auftritt hatten als Städte an der Weltausstellung in Shanghai, dass wir auch in Mailand wieder im Rahmen des Schweizer Pavillons das mal die urbane Schweiz auch präsentieren können und was der Beitrag von der urbanen Schweiz eben zu dieser Thematik ist.
Und was konkret erhoffen Sie sich? Was gibt das für Zürich, für Zürcher Unternehmen vielleicht auch für einen Nutzen?
Es ist für uns auch eigentlich ein Auftreten in dem, im norditalienischen Raum, auch im Hinblick auf die Eröffnung vom Gotthard-Basistunnel im Jahr 2016 und dann später noch vom Gennari-Tunnel im 2019. Die beiden grossen Wirtschaftsregionen, Zürich und eben Norditalien, Mailand, die rücken mit diesen neuen Bahninfrastrukturen auf einer Distanz von 2,5 Stunden zusammen. Und das wird dazu führen, dass der Austausch sehr stark auch wird intensiviert werden natürlich. Und so wollen wir jetzt mit ersten Schritt schon unsere Präsenz eigentlich zeigen, auch zu zeigen, was wir zu bieten haben, was unsere Stärken sind. Auch Firmen eben Auftrittsmöglichkeiten ermöglichen und nicht zuletzt eben auch touristisch die Region Zürich und die Schweizer Städte eben zu präsentieren in Norditalien. Es werden rund, man rechnet von Seiten der Expo mit rund 20 Millionen Besucherinnen und Besucher. Ein rechter Teil aus Italien, der grösste Teil natürlich aus Italien, aber auch von der ganzen Welt. Und das gibt uns natürlich Gelegenheit, die Schweizer Städte, die urbane Schweiz auch in Italien, in Mailand zu präsentieren.
Was kostet denn das Ganze?
Es ist ein Budget von gut 4 Millionen Franken, der gesamte Auftritt. In Zürich sind das im Moment, was wir bis jetzt an Zusagen haben, ist das der Kanton Zürich, der sich namhaft beteiligt. Es ist Zürich Tourismus, der sich namhaft beteiligt. Und die Stadt Zürich will sich mit einem Beitrag von maximum 650'000 Franken beteiligen, sodass wir unseren Budgetteil abdecken können.
Jetzt sind ja die finanziellen Perspektiven von der Stadt Zürich im Moment nicht so rosig wie auch schon. Müssen wir da halt jetzt nicht sagen, ja, das Ganze ist zwar eine gute Sache, eine schöne Sache, aber im Moment tun wir das Geld eigentlich besser für etwas anderes ausgeben.
Wir sind überzeugt, dass das richtig investiert ist, gerade eben wenn wir feststellen, dass die finanziellen Zeiten auch schon besser gewesen sind, schwieriger geworden sind, ist es umso wichtiger, dass man eben nicht ruht, sondern eben sich wirklich zeigt und gerade im wirtschaftlichen Bereich, im touristischen Bereich eben auch an der Front bleibt und präsentiert, dass wir wirklich ja, zum auch unseren Beitrag leisten, dass die Stärken, die wir haben, dass die auch wirklich können zum Nutzen von Zürich, von der Wirtschaft von Zürich und von der Bevölkerung umgesetzt werden.
Stadtpräsidentin Corinne Mauch über den Zürcher Auftritt an der Expo Mailand. Stattfindet dort die Weltausstellung vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 2015. Vor 6 Minuten, das ist Regionaljournal Zürich auf Hause auf SRF 1. Er gilt als Erfinder vom Dampfkochtopf, kümmert sich seit bald 50 Jahren um Tibeter Tsrikhon im Tibet-Institut und jetzt mit 94 hat er zusammen mit seiner Frau seinen ersten Krimi geschrieben, der Jacques Kuhn. Das Buch heisst «Nachsuche» und spielt im Töstal. Wie aber sind der Jacques Kuhn und seine auch schon 69-jährige Frau Roswitha in dem doch nicht mehr ganz jugendlichen Alter überhaupt zu Krimi-Autoren geworden? Der Daniel Fritsche hat sie in ihrer Wohnung zu Zürich gefragt.
Den Namen Kuhn verbindet man ja eigentlich eher mit Pfanne, Dampfkochtopf. Jetzt haben Sie, Jacques Kuhn, einen Krimi geschrieben, zusammen mit Ihrer Frau Roswitha. Wie kommt man eigentlich von der Pfanne zur Schriftstellerei?
Ich habe ein Leben lang entwickelt und produziert, aber irgendein Buch oder irgendein schriftstellerisches Werk ist überhaupt noch nie zur Diskussion gestanden. Dann bin ich pensioniert worden, habe mich dann weitgehend aufs Tibet-Institut zurückgezogen und dort bin ich zusammengekommen mit Roswitha Reinhardt. Und sie hat natürlich, wo sie dann selber pensioniert worden ist, hat sie dann denkt so, ich will eigentlich wieder ein bisschen zurück ins Buch und in die Schriftstellerei. Und dann hat sie mir natürlich, hat sie mir den Ärmel genommen. Sie ist die, die mich da umgezogen hat.
Also hat es ein bisschen Überzeugungskunst gebraucht am Anfang?
Nein, im Gegenteil. Ich wollte eigentlich nie einen Krimi schreiben, weil ich gesagt habe, das ist Knochenarbeit. Und mein Mann ist dann gekommen und hat gesagt, du, ich habe eine wahnsinnige Idee für den Anfang von einem Krimi. Und dann hat er mir das erste Kapitel erzählt.
Das ist ja das eindrückliche erste Kapitel, da eben ein Jäger findet zusammen mit seinem Hund in einem Wald im Töstal eine Frauenleiche. Und dann geht eigentlich die ganze Geschichte weiter. Wie haben Sie dann zusammen geschafft nach dieser Grundidee? Oder wie ist denn die Arbeit weitergegangen? Man hatte mal die Frauenleiche gehabt, aber nachher hat sich ja der ganze Roman müssen entwickeln.
Ja, wir haben also, nachdem also mein Mann eingesehen hat, dass es mit dem ersten Kapitel noch nicht getan ist, dann haben wir angefangen zu diskutieren. Wie kann es zu diesem Fund kommen? Ne? Und dann sind wir damals, nach meiner Pensionierung, sind wir eigentlich jeden Tag zu Fuß als Spaziergang ins Tibet-Institut und wieder zurück. Und hinauf haben wir denkt und herunter haben wir dann geredet. Und so haben wir das langsam entwickelt und da gab es Diskussionen und Überraschungen. Also wir haben geglaubt, wir hätten unseren Mörder und der ist uns dann plötzlich abhanden gekommen. Das war nämlich, das war das für mich außer dem ersten Kapitel das Eindrücklichste, dass wir plötzlich gesehen haben, der kann es einfach nicht gewesen sein, obwohl wir das eigentlich uns so vorgestellt haben. Und dann sind wir ohne Mörder da gestanden.
Da hat man immer wieder diskutiert und ist schon ein Punkt und weitergekommen und weitergekommen.
Und der Mörder ist nie mehr aufgetaucht. Also es gibt eine andere Lösung.
Wie ist denn die Arbeitsteilung gegangen während dem Schreiben? Oder? Haben da beide zusammengeschrieben oder wie ist das vonstatten gegangen?
Nein, meine Frau hat geschrieben, ich habe schriftstellerisch nie etwas gemacht. Ich konnte noch erzählen. Das habe ich gut können. Und dann ist die Frau wieder am Computer gesessen und hat wieder mal geschrieben und so weiter. Und ich bin nachher dann der grosse Korrigierer gewesen, gell? Da ist dann das Gerät drunter. Das haben sie auch wieder, wenn ich irgendwie gesagt habe, also los, das geht nicht. Dann hat es natürlich wieder eine riesige Diskussion. Spannend gewesen, die ganze Periode.
Ja, mein Mann ist ein großartiger Erzähler und ich habe mich immer bemüht, es möglichst genau aufzuschreiben. Und das hat dann natürlich Diskrepanzen gegeben zwischen meinem österreichischen Sprachstil und dem Schweizerischen. Und beim Verleger haben wir dann wieder kämpfen müssen, dass wir die Helvetismen durchbracht, weil das sind Deutsche. Also es war wirklich spannend und wir haben also bei den Korrekturen ist es heftig zugegangen.
Wer hat dann am Schluss sich mehr durchgesetzt?
Ja, ich weiß nicht, ich würde hinter meine Frau.
Das stimmt also wohl nicht. Das ist nicht wahr. Das sagt er immer, aber es stimmt nicht.
Also haben wir es beide durchgesetzt.
Wir haben uns geeinigt. Also wie gesagt, Diskussionen, bis wir dann zu einem Punkt kommen, sind ja für beide akzeptabel war.
Es ist gut, dass Sie am Schluss einen Konsens gefunden haben. Sie sind ja nicht so lange verheiratet, eben erst seit 7 Jahren eigentlich, trotz dem vorgeschrittenen Alter. Und das 7. Jahr sagt man ja auch, das verflixte 7. Jahr, oder? Ist so ein Buch schreiben, ist das auch gut für eine Beziehung?
Ja, sehr, sehr. Das lockert den Alltag auf, jeder Beziehung. Ich meine, was macht man als Passionier vor allem in meinem Alter? Da ist gerade so eine Beschäftigung, so eine Diskussion, die bindet und verbindet.
Und dann ist noch eins, wir recherchieren sehr sorgfältig. Also wenn wir über einen Ort schreiben, dann fahren wir auch noch dorthin. Und es gibt noch spannende Dinge, also Überraschungen. Selbst wenn man einen Ort kennt, schaut man ihn anders an, wenn man ihn beschreiben muss. Ne? Also das ist auch noch sehr lustig.
Eben, der Krimi spielt im Töstal. Es ist nicht ein Grossstadt-Krimi, wo der Polizist irgendwelche Probleme hat oder so, sondern es sind normale Leute, die vorkommen in dem Krimi.
Verhältnis auf der ganzen Linie.
Das war uns auch noch wichtig. Wir haben gesagt, also wir wollen also keinen Polizisten, der also geschieden ist und depressiv und alkoholabhängig und der seine Kinder nie sieht und so. Und das gibt's bei uns nicht.
Jetzt heisst es ja im Untertitel vom Buch Noldi Oberholzers erster Fall. Das heisst, der zweite sind Sie schon voll dran.
Wir sind voll dran, ja. Also wie viele Seiten haben wir? 135 oder so. Das ist aber jetzt ein Rohkonzept erst einmal. Und da steht noch nicht alles ganz so hundertprozentig fest. Da weiß man nie, ob es nicht Überraschungen gibt. Aber wir sind schwer dran.
Und können Sie schon etwas verraten, um was wird es dort dann ungefähr gehen?
Also mein Mann hat gesagt, schon wieder ein Mord im Töstal, das geht also nicht.
Der zweite, nein, ich meine, das verleiht an einen anderen Ort.
Also ins neue Brunnertal, also nach Dussnang. Und das ist natürlich wieder ein neuer Ort zum Recherchieren gewesen.
Kanton Thurgau und nicht nur Kanton Zürich.
Also ich habe gefunden, das Töstal vertragt schon noch einen zweiten Mord, aber wie gesagt, er war wirklich dagegen.
Das heisst, Sie können viele neue, schöne Ausflüge jetzt machen, zusammen.
Ja, wunderbar. Wir haben schon alles rekognosiert, auch im Thurgau, Ort, wo wir nicht gekannt haben. Und haben ganz Neues gelernt dabei. Es ist so spannend.
Auch untereinander, gegenseitig Neues gelernt voneinander.
Ja, also du überraschst mich immer wieder.
Ja.
Mein Mann ist eine absolute Wundertüte.
Roswitha Kuhn und ihre 94-jährige Wundertüte Jacques Kuhn sind also schon am Arbeiten an ihrem zweiten Krimi. Der erste Krimi «Nachsuche», den stellen sie heute Abend zum ersten Mal öffentlich vor. Buchvernissage ist im Theater Stock im Hirschengraben 42 in Zürich. Punkt 8 geht's los. Wir kommen zu der Wetterprognose. Das ist der Felix Blumer von SRF Meteo.
Am Abend ist es meistens stark bewölkt und es gibt immer wieder mal einen Regenschauer. Dazu bläst starker West- bis Nordwestwind. Im Oberland kann am späten Abend dann auch mal eine Sturmböe mit dabei sein. Am Morgenvormittag gibt es immer noch Regen. Am Nachmittag ist es dann vor allem im Unterland nur noch selten nass und es gibt Sonnenabschnitte. Morgen Morgen früh liegt der Tiefstwert bei 8 Grad im Glattal. Am Nachmittag bleibt es dann kühl mit maximal 14 Grad rund um den Zürichsee. Bereits in Nacht zum Mittwoch kommt das nächste Frontensystem daher. Vor allem im Oberland und auf dem Rande, einem Mütliberg und der Lägeren, gibt es kräftige Sturmböen mit Windspitzen bis 100 km pro Stunde. Aber auch im Mittelland bläst ein kräftiger Westwind. Am Mittwoch ist es generell wieder trüb und nass, das bei Höchsttemperaturen um 15 Grad zwischen Affoltern am Albis und Stein am Rhein.
Regional Zürichschaffhausen, das war heute wichtig. Der neue Fluglärmvertrag mit Deutschland kommt höchstwahrscheinlich nicht vor das Volk. Die Zürcher SVP hätte das zwar wollen, ist im Kantonsrat aber gescheitert. Der Staatsvertrag bringt im Kanton Zürich zwar mehr Lärm, hat auch die Mehrheit gefunden. Wenn die Schweiz den Vertrag aber ablehne, komme es für Zürich noch schlechter raus. Der Fall von einer Sechsschülerin aus Regensdorf, die vor 6 Jahren bei einem Schulausflug beim Riverrafter tödlich verunfallt ist, kommt vor Bundesgericht. Die Eltern ziehen ihre Schadensersatzklage gegen die Schulbehörden weiter, nachdem sie vor Obergericht keinen Erfolg hatten. Es ging hier auch um eine Grundsatzfrage, was man auf Schulreisen machen darf und wie viele Risiken man eingehen darf, hat der Anwalt der Eltern im Regionalschall gesagt. Von dem Bundesgerichtsurteil will das kantonale Volksschulamt auch abhängig machen, ob solche Risikosportarten an Schulreisen grundsätzlich verboten werden oder nicht. Zürich tritt gemeinsam mit Genf und Basel an der Expo 2015 in Mailand auf. Die drei Städte, die schon bei der Expo 2010 in Shanghai zusammengespannt haben, haben heute ihr Konzept vorgestellt. Es dreht sich wie die ganze Expo ums Thema Ernährung. Gezeigt wird zum Beispiel, was die ETH Zürich in Sachen Ernährungswissenschaften bietet. Der Auftritt lohnt sich für Zürich und auch für die Zürcher Wirtschaft, sagt die Stadtpräsidentin Corinne Mauch. Die Stadt zahle maximal 650'000 Franken für den Auftritt. So viel Regionalschall Zürich auf Haus am Montagabend. Redaktion Nicole Mati, Mikrofon Hans-Peter Künzi. Das Regionalschall, das gibt es übrigens auch auf dem Smartphone. Das App dazu heisst Radio SRF.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.